Wir gehen in unseren Sonntagspredigten schon eine ganze Weile durch das Markus-Evangelium durch und fragen uns, was können wir in diesem Evangelium von Jesus lernen, von Jesu Leben, von Jesu Wundern, von Jesu Taten und besonders auch von Jesu Lehren. Markus erzählt die Geschichte von Jesus, ohne viel Vorgeschichte zu erzählen. Er geht schnell in die Vollen, schnell in Jesu Wirken rein, wo Jesus angefangen hat zu wirken, und sagt, verrät uns, worum es Jesus eigentlich geht. Und das lesen wir in Markus 1, Vers 14 bis 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Und jetzt müssen wir ganz gut aufpassen, was Jesus gesagt hat, worum es Jesus im Großen und Ganzen geht. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft von Jesus. Die Zeit ist da. Es ist schon viel Zeit vergangen, aber jetzt ist die richtige Zeit da. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes kommt jetzt. Es ist nahe. Tut Buße, reagiert darauf richtig und glaubt an das Evangelium. Das war die Botschaft Jesu über die ganzen Kapitel hinweg, die wir bis jetzt im Markus-Evangelium gelesen haben. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und wenn das Reich Gottes in der Zeit Jesu nahe war, als Jesus gekommen war, dann wird das Reich Gottes jetzt schon unter uns sein. Jesus hat das Reich Gottes unter uns gebracht. Und wir, die wir Buße getan haben und an das Evangelium glauben, leben bereits in diesem Reich, das Jesus gebracht hat. Und Jesus beschreibt uns immer wieder, während diesem Markus-Evangelium hindurch, wie dieses Reich Gottes funktioniert. Er beschreibt uns die Gesetzmäßigkeiten, die in diesem Reich gelten und bei denen wir wirklich ins Staunen kommen, weil sie genau das Gegenteil beschreiben, wie wir es hier in der Welt kennen. Und Andi, ich danke dir für diese gute Einleitung am Anfang. Das ist genau das, was Jesus uns bringt als Lehre über das Reich. Ich möchte es nochmal ganz kurz wiederholen und vielleicht zusammenfassen und aus dem Markus-Evangelium herausarbeiten, was Jesus eigentlich über dieses Reich lehrt, über die Gesetzmäßigkeiten dieses Reiches. Da steht die Frage, für wen ist eigentlich das Reich Gottes offen? Für wen steht es offen? In Markus 2, Vers 17, und wir werden jetzt ein paar Stellen in Markus durchlesen. Markus 2, Vers 17 steht, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin gekommen, Sünder zu rufen. Das ist das Reich Gottes. Was ist eigentlich das Hygienekonzept des Reiches Gottes? Da schreibt Markus in Kapitel 7, Vers 15, was Jesus sagt. Da ist nichts, was von außerhalb in den Menschen hineingeht, was ihn verunreinigen kann. Sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Was ist die Hygiene des Reiches Gottes? Das Herz reinzuhalten. Ja? Nicht das von außen sichtbar ist. Wie findet man wahres Leben im Reich Gottes? Markus 8, Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das Leben verlieren, um es zu gewinnen, so wie Andi es vorhin schon gesagt hatte. Wie wird man groß im Reich Gottes? Markus 9, Vers 35. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Das ist eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Und was muss man vorweisen können, damit man überhaupt in das Reich Gottes hineinkommen kann? Was ist meine Eintrittskarte ins Reich Gottes? Wie kann ich da reinkommen? Markus 10, Vers 15. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Was hat ein Kind vorzuweisen? Ein Kind kann eigentlich nur annehmen und Kinder nehmen gerne und von Freude an. Nichts kann man vorweisen, um in das Reich Gottes reinzukommen, sondern man muss es annehmen. Man kann nichts vorweisen. Das sind Gesetzmäßigkeiten, die wir in dieser Welt nicht finden. Wir müssen viel vorweisen kommen, um irgendwo reinzukommen in diese Gesellschaft. Im Reich Gottes können wir nichts vorweisen, um da hineinzukommen. Wir müssen es annehmen. Wir sehen, im Reich Gottes scheint die Welt auf dem Kopf zu stehen. Und die Gesetzmäßigkeiten, die in der Welt funktionieren, funktionieren im Reich Gottes gar nicht. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die im Reich Gottes funktionieren, funktionieren in der Welt gar nicht. Diese Welten sind einander entgegengerichtet. Das Reich Gottes scheint auf dem Kopf zu stehen in der Perspektive eines, der hier auf der Welt steht, scheint auf dem Kopf zu stehen. Und heute wollen wir eine weitere Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes anschauen, die wieder ganz anders ist als das, was wir aus der Welt kennen. Wir wollen uns heute die Frage stellen, was ist wahrer Wohlstand im Reich Gottes, in der Welt von Jesus? Anders ausgedrückt, was ist wahrer Wohlstand für uns Gläubige, die wir im Reich Gottes leben? Und dazu gibt uns heute der heutige Predigttext eine Antwort. Wir wollen das gemeinsam aufschlagen, Markus 10 ab Vers 1 und 28. Markus 10 ab Vers 28. Die nächsten drei Verse. Markus 10 Verse ab Vers 28. Petrus begann und sagte zu ihm, zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, dass niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mütter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Ja, lasst uns einfach Vers für Vers durch diesen Text gehen und uns anschauen, was hier eigentlich steht und was wir daraus mitnehmen können. Wir wollen mit Vers 28 anfangen. Markus 10, Vers 28. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Dieser Ausspruch von Petrus, und wenn wir uns den ganzen Zusammenhang anschauen, ist unheimlich gefühlsgeladen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wir müssen uns mal in diese Situation hineinversetzen, damit wir sie richtig verstehen können. Wir müssen uns hineinfühlen in Petrus, damit wir überhaupt erkennen und verstehen, was Petrus hier eigentlich sagt zu Jesus. Und das schaffen wir nur dann, wenn wir die Geschichte davor uns anschauen nochmal. Und ich möchte es kurz zusammenfassen. Eine kurze Zeit davor, bevor Petrus das zu Jesus sagt, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt, macht Jesus den Jüngern klar, es kann keiner in das Reich Gottes kommen, wenn er es nicht annimmt wie ein Kind. Das habe ich vorhin schon vorgelesen. Er meinte damit, wenn jemand kommt und meint, etwas vorweisen zu können, um in das Reich Gottes zu kommen, dann kann er nicht hineinkommen. Man kann sich das Reich Gottes nicht verdienen. Man kann nichts mitbringen. Man muss mit leeren Händen kommen. Man kann es nur annehmen. Und danach kommt ein konkretes Fallbeispiel von Jesus, um diese Lehre nochmal zu unterstreichen. Es kommt ein junger, reicher Mann zu Jesus, der meinte, vieles vorweisen zu können, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Aber sich trotzdem nicht sicher war, wie man in das Reich kommt. Jesus macht ihm ganz deutlich, löse dich von allem. Wir haben die Geschichte letzten Sonntag gehört. Löse dich von allem, was du hast und folge mir nach. Anders ausgedrückt, verlasse alles, woran dein Herz hängt und hänge dein Herz an mich. Das ist eine andere Zusammenfassung davon. Der Mann konnte das nicht und musste entsetzt und traurig weggehen. Und ab hier möchte ich kurz vorlesen, Markus 10, Verse 24 und 26, wie Jesus auf dieses reagiert und wie die Jünger darauf reagieren besonders. Um das zu verstehen, wie Petrus eigentlich seine Aussage meint. Die Jünger aber erschraken über sein Wort, seine Worte, die Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt hat. Verlass alles, verkauf alles, gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz haben und folge mir nach. Das hat Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt. Und die Jünger erschraken über diese Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und jetzt wieder die Reaktion von den Jüngern. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann gerettet werden? Wer kann überhaupt gerettet werden, wenn es sich so verhält, Jesus, was du sagst? Die Jünger haben sehr gut verstanden, was Jesus hier gesagt hat und was Jesus hier meinte. Die wichtigste Frage im Leben wurde für sie plötzlich unerreichbar. Wer kann überhaupt gerettet werden? Wenn es sich so verhält, Jesus, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und wie kann ein Menschen dem Herrn so recht machen, dass er ihn in sein Reich aufnimmt? Jesus, egal wer kommt, sei er noch so gut, du forderst immer noch mehr. Die Jünger waren entsetzt. So kann kein Mensch gerettet werden. Das war die Aussage. Wenn es so ist, dann kann keiner gerettet werden. Die Jünger haben ganz gut verstanden, hier geht es nicht nur um reiche Menschen, sondern es geht um alle Menschen. Und sie waren aufgebracht und aufgeregt und wütend und aufgewühlt und sagten: Das ist zu viel, Jesus. Viel Gefühl war hier im Spiel. Und in diesem Moment, als die Jünger diese Botschaft verstanden haben, in diesem Moment waren sie vorbereitet. Mit diesem Beispiel hat Jesus das Herz der Jünger aufgewühlt, vorbereitet wie ein Acker, weich gemacht, gepflügt. Und jetzt waren sie bereit, dass der lebensspendende Samen in ihr Herz hineingesät wird. Ich möchte weiterlesen, was Jesus dann zu den Jüngern sagt. Markus 10, Vers 27. Jesus aber sah sie an. Das schreibt Markus nicht einfach so. Jesus hat sie angesehen. In die Augen. Und spricht: Ja, ihr habt völlig recht. Ihr habt es richtig erkannt. Und jetzt spricht er: Bei Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Nach so einer Aussage von Jesus kann ich mir nur vorstellen, dass es erstmal still war. Nachdenken. Aha. Jesus, was sagst du da? Bei Gott ist alles möglich. Ja, natürlich. Wir haben ohne Gott gerechnet. Er kann Wunder tun, dass Menschen alles verlassen können und ihm nachfolgen können. Ihnen musste ein Licht aufgegangen sein. Und dann, nach dieser kurzen Gedenkpause, Markus 10, Vers 28, Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Merken wir die Stimmung in dieser Geschichte? Wir müssen hier ganz gut aufpassen, dass wir Petrus hier kein Unrecht tun, was er hier gesagt hat. Petrus meint hier nicht: Ja, wir sind aber besser wie der reiche Jüngling, der nicht verlassen konnte. Wir haben alles verlassen und deswegen haben wir uns das Reich Gottes verdient. Das könnte man so auslegen, aber ich denke, in dieser Situation ist es nicht passend für diese Situation. Dann würde Jesus ihn schimpfen und sagen: Ihr habt immer noch nichts verstanden. Ich denke, Petrus hat ja sehr gut verstanden, was Jesus hier gesagt hat. Jesus, du hast uns gerufen. Markus 1, Vers 17 können wir nachlesen. Jesus hat die Jünger gerufen und sie sind nachgefolgt. Du hast uns gerufen und wir sind deinem Ruf gefolgt. Wir sind dir nachgefolgt, als du uns gerufen hast. Dass wir das konnten, ist nicht unser Verdienst, sondern dass wir das konnten, ist Gottes Werk in uns. Gott hat gewirkt in unseren Herzen. Das war eine Feststellung, Jesus, ja, wir sind dir nachgefolgt. Es war eine Verwunderung. Das ist Gottes Werk. Gott ist es nämlich möglich, dass wir Jesus nachfolgen. Menschen ist es nicht möglich. Petrus verstand in diesem Moment, worum es bei Jesus und dem reichen Jüngling ging. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Hätte Petrus es nicht verstanden, dann wäre diese Geschichte anders ausgegangen, als so wie sie ausgegangen ist. Liebe Gemeinde, Petrus konnte alles verlassen und Jesus anhängen. Ich weiß nicht, wie wir das auf uns beziehen können. Haben wir alles verlassen? Eigentlich nicht, die meisten von uns jedenfalls nicht. Ja, sonst wären wir alle nicht hier wahrscheinlich, ja, in diesem Saal. Aber ich denke, hinter dieser Lehre steckt etwas viel Weiteres und Breiteres, die Jesus hier gibt. Und Jesus zeigt uns anhand des reichen Jünglings, dass es ihm nicht um sein Reichtum ging, sondern dass es ihm um sein Herz ging, dass er alles verlassen sollte. Und er zeigt ihm nur auf, dass sein Herz noch an etwas hing, was mit dem Reich Gottes nicht zusammenpasst. Wir verlassen tun wir nicht nur dann, wenn wir es unter Beweis stellen, wie es Petrus hier tat. Wir verlassen alles an dem Zeitpunkt, an dem es in unserem Herzen geschieht. An dem Zeitpunkt, wo sich unser Herz an Jesus dranhängt. An dem Zeitpunkt kehren wir um und verlassen alles, was hinter uns ist. Und wenn wir an Jesus hängen und er unser Ein und Alles ist, dann haben wir bereits verlassen. Und das ist das, was vor Gott zählt. Und dieses Verlassen hat eine riesengroße Auswirkung auf unser Leben. Alles um uns herum wird gar nicht mehr so wichtig sein. Meine Güter, meine Beziehungen, alles, was für mich wichtig war bisher. Nicht, weil es nicht mehr wichtig ist, sondern weil Jesus viel, viel wichtiger und größer ist als alles andere, was um mich herum passiert. Und dann können wir auf einmal anfangen zu geben. Und dann können wir auf einmal anfangen zu lieben. Und dann können wir auf einmal anfangen zu verlassen. Ja, lieber Gideon, Alexander, Simon, Ivanka, Anna. Indem ihr heute vor allen Anwesenden bezeugt, dass ihr zu Jesus gehört und sagt, wir haben alles verlassen, um dir anzuhängen. Jesus, du bist mein Retter. Du bist mein Ein und Alles. Du bist der mich herausgezogen hat aus meiner alten Welt und mich hineingestellt hat, kopfüber in Gottes Reich. Damit bezeugt ihr, dass ihr alles verlassen habt, was in eurem Leben so war und ist. Und Jesus angehängt habt. Und ich wünsche euch viel, viel Freude im Leben mit Jesus, weil Jesus viel größer ist als alles andere, was in unserem Leben passiert. Und ihr könnt sagen, ja, dass wir das konnten, das war nicht unser Verdienst, das war der Herr, hat in unserem Leben gewirkt. Wir wünschen euch wirklich, dass ihr das heute von ganzem Herzen sagen könnt und euer Bekenntnis stark aussprechen könnt zu Jesus Christus. Wir wollen weiterlesen in Markus 10, Vers 29 und 30, die zwei nächsten Verse, weil Jesus auf diesen Ausspruch von Petrus reagiert. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, dass niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Wisst ihr, Jesus geht hier eigentlich gar nicht ganz direkt auf die Bemerkung von Petrus ein. Er sagt nicht, ja Petrus, ihr habt um meinetwillen alles verlassen und ihr bekommt jetzt alles hundertfach zurück, ihr Jünger. Er greift diese Aussage von Petrus auf und macht etwas viel Größeres daraus. Er geht nicht nur auf die Jünger ein, sondern er sagt, da ist niemand, der verlassen hat, der nicht auch hundertfach empfängt. Oder jeder, der verlassen hat, der empfängt hundertfach. Jeder, der verlassen hat. Jeder, der in das Reich Gottes hineingeht, empfängt hundertfach. Wir alle sind mit dieser Aussage gemeint, die im Reich Gottes leben. Können wir das erfassen, liebe Geschwister? Können wir das annehmen, was Jesus hier sagt? Ich will es uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was Jesus hier eigentlich aussagt. Jesus sagt hier anders ausgedrückt, wenn ihr alles, was euch wertvoll ist, um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlasst, das geschieht im Herzen. Also Haus, also Obdach, Familie, engste Beziehungen, Acker, heißt in heutigen Zeit vielleicht Grundversorgung, Essen und Trinken und so weiter, was uns versorgt im Leben. Wenn ihr das alles verlasst und hinter euch lasst, dann bekommt ihr alles, was ihr verlassen habt, hundertfach wieder. Und wann bekommen wir das? In unserer jetzigen Lebzeit. In dieser Zeit, sagt Jesus, auch wenn es unter Verfolgung geschieht, ihr bekommt es. Und in der kommenden Zeit bekommen wir ewiges Leben. Ich denke, damit können wir umgehen. Ja? Mit dem ewigen Leben, das ist klar, das ist unser Wertvollstes. Ja? Wir kommen zu Christus und er erlöst uns von unserer Schuld und dann kommen wir ins ewige Leben. Und das ist unser Reichtum. Aber Jesus sagt hier noch was anderes dazu. In dieser Lebzeit hundertfach, habe ich das erlebt schon? Wie meint Jesus das? Können wir das auf uns beziehen? Sollen wir jetzt alles verlassen, unsere Häuser und unsere Ecke und ausprobieren, ob das funktioniert, dass Jesus hier sagt, dass wir hundertfach das Gleiche wiederbekommen, Häuser, Brüder, Schwestern, 100 Schwestern, 100 Brüder, 100 Mütter oder manche sind auch verheiratet, 200 Mütter. Ist es so gemeint? Ich würde gern versuchen, das mit euch zusammen aufzuschlüsseln, was Jesus hier sagt. Erstmal ist es sehr wichtig zu wissen, Jesus stellt hier keine Formel auf. Und zwar, das müssen wir ganz, ganz festhalten. Jesus redet hier zu seinen Jüngern, die bereits verstanden haben, worum es Jesus in diesem Zusammenhang ging. Worum ging es nochmal in diesem Zusammenhang? Wir können uns das Reich Gottes nicht verdienen. Wir müssen mit leeren Händen zu Jesus kommen und ihn annehmen. Jesus muss alles zum Ein und Alles in unserem Leben werden. Und wenn er ruft, dann gibt er uns die Kraft auch, ihm nachzufolgen. Und wenn wir überhaupt kommen können, dann ist es nicht unser Verdienst. Und das haben die Jünger in diesem Zeitpunkt verstanden. Und erst jetzt, auf dieses Verständnis hin, kommt diese Verheißung von Jesus. Und weil ihr das jetzt verstanden habt, gebe ich euch ein Versprechen. Das, was Jesus hier sagt, ist ein Trostwort für die Jünger. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Eine Ermutigung, welches Jesus hier gibt. Es ist kein Lockmittel, um zum Glauben zu kommen. So wie auf dem Bazar, ja, eine Klingeling, kleiner Einsatz, großer Gewinn. Und wer kommt, kommt ins Reich Gottes, dann werdet ihr hundertfach empfangen. So ist es nicht hier gemeint. Sondern wer mit leeren Händen kommt und die Welt hinter sich lässt und das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, dann öffnet sich für uns eine neue Welt. Und wir werden sehen, dass wir um ein Vielfaches reicher geworden sind als in unserer alten Welt. Da sind 100-mal so viele Häuser, dessen Türen uns offen stehen. Da sind 100-mal mehr Geschwister, als wir in der Familie hatten, die uns in die Arme nehmen können. Und da sind 100-mal so viele Äcker, von denen wir uns ernähren dürfen. Ich möchte uns nochmal zwei Hinweise nennen, damit wir diese Verheißung wirklich verstehen können und besser verstehen können. Nämlich den ersten Hinweis finden wir in Markus 3. Nachdem Jesus seine 12 Apostel auf den Berg berufen hatte, er hat sich seine Apostel zusammengesammelt, in Markus 3, Vers 13 bis 19 lesen wir das, passiert Folgendes. Und ich möchte Markus 3, Vers 20 und 21 vorlesen. Und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen, also seine Familie, es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also seine ganze Familie, seine Mutter, auch die Maria, auch seine Brüder, auch seine Schwestern wollten ihn rausziehen aus diesem Wahn, den er hier veranstaltet. Das ist zu viel. Und seine ganze Familie erklärt Jesus für verrückt. Und bevor sie bei Jesus angekommen sind, dann kamen auch schon die Schriftgelehrten und sagten, Jesus, du hast einen Dämon. Alles, was du tust, tust du aus der Kraft Satans heraus. Auch bei den schriftgelehrten Pharisäern war Jesus verrückt. Und zwischenzeitlich kommt die Familie zu ihm. Und ich möchte dieses Ereignis mal nochmal vorlesen. Markus 3, Verse 31 bis 35. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Und sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen, sie suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die, die um ihn im Kreis sitzenden, und spricht, siehe meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus hat seine Familie verlassen, beziehungsweise er wurde von seiner Familie verlassen. Und Jesus hat eine neue Familie bekommen. Das sind die, die im Reich Gottes leben. Den zweiten Hinweis finden wir in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Nachdem die erste Gemeinde in Jerusalem gegründet worden war, finden wir folgenden Bericht. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, das bedeutet, derer, die ins Reich Gottes hineingekommen sind, derer, die gerettet worden sind, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Diese haben alles verlassen, um alles zu bekommen. Und gerade diese Hinweise machen deutlich, Jesus spricht hier von seiner Gemeinde. Jesus spricht hier von seiner Gemeinde, als er diese Verheißung den Jüngern gibt. Jeder verlässt im Reich Gottes und jeder bekommt hundertfach im Reich Gottes. Somit bekommt jeder das Vielfache von dem, was er zurückgelassen hat. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter und Äcker. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, was ist wahrer Wohlstand im Reich Gottes? Was ist wahrer Wohlstand im Reich Gottes? Wenn das Herz eines Menschen sich an Jesus hängt, dann hat der Mensch bereits alles verlassen, was ihm bisher wichtig war. Wir verlassen nicht erst, wenn wir es unter Beweis stellen. Wir verlassen bereits, wenn es im Herzen geschieht. Und wir verlassen immer dann, wenn Jesus uns zum Ein und Alles wird. Und wenn das passiert, in unserem Herzen, genau an diesem Zeitpunkt, sind wir schon hundertfach reicher geworden. Das bedeutet es hier. Das bedeutet, das Reich Gottes steht uns offen. Die Türen unserer Geschwister stehen uns offen. Hunderte Häuser. Hundertfach. Und wir werden zur Gemeinde Gottes hinzugefügt. Und im Reich Gottes nennt man sich Brüder und nennt man sich Schwestern. Und im Reich Gottes stehen die Türen der Häuser offen, besonders auch in Verfolgungszeiten, wie Jesus das hier sagt. Liebe Geschwister, ich bin überzeugt davon, gerade heute wird die Verheißung, die Jesus hier seinen Nachfolgern gibt, besonders sichtbar. Erstens werden heute 5 Personen in die Gemeinde eingegliedert. Unsere Häuser stehen uns euch offen. Wir sind eure Brüder und Schwestern. Ihr habt alles hinter euch gelassen, um alles zu gewinnen. Zweitens, wir haben einige ukrainische Geschwister unter uns, bei denen es ganz praktisch und materiell wird und sichtbar wird, dass Jesus zu seinem Wort steht, zu seiner Verheißung. Ihr musstet euer Hab und Gut verlassen, aber dadurch, dass ihr Jesus anhängt und im Reich Gottes seid, stehen unsere Häuser und unsere Türen euch offen. Und ihr habt hundertfach Geschwister und Brüder und Schwestern und Mutter. Ihr dürft euch gerne umschauen. Das sind alles eure Brüder und Schwestern und Mütter. Ihr dürft heute ganz praktisch Träger dieser Verheißung sein. Und wir hoffen wirklich von Herzen, dass es euch auch ein Trost ist. Wir hoffen das und wünschen das euch, dass es euch tröstet. Fühlt euch wirklich wohl unter uns. Ich hoffe, das könnt ihr. Und drittens, liebe Gemeinde, wir haben das Privileg, Fürsorge zu üben und auch Teilhabe dieser Verheißung zu sein, weil wir sind dafür da, dass andere empfangen, hundertfach empfangen. Wir dürfen daran beteiligt sein. Und wir dürfen verlassen, in der heutigen Zeit ganz praktisch leben. Und viertens, wenn wir mal in Zeiten der Not geraten, dann werden wir diese Verheißung auch wahrnehmen können. Natürlich, wir haben hier vielleicht schon alles. Wir benötigen nichts. Ja. Aber dass uns das Reich Gottes offen steht und wir so reich sind, das sehen wir dann, wenn wir in Not kommen. Und auf diese Verheißung dürfen wir uns berufen, weil Jesus gibt sie uns. Auf den letzten Vers werde ich heute nicht mehr wegen der Zeit eingehen. Aber ich hoffe, dass es euch heute eine Ermutigung war, uns allen eine Ermutigung war. Und ja, liebe Täuflinge, ich wünsche euch viel, viel Segen bei der Taufe, bei eurem Bekenntnis zu Jesus. Amen. Wir wollen noch gern zusammen beten. Und Simon und Gideon, möchtet ihr gerne auch mit uns beten? Ihr könnt gerne nach oben kommen. Und ihr könnt gerne dazu aufstehen, ja.
Herr, danke einfach für diese Woche hier. Ich danke dir auch einfach für den heutigen Tag. Und bitte segne auch, was sich heute passiert. Und Amen.
Amen.
Ja, danke, lieber Vater, dass du uns immer wieder zu dir holst und dass du immer wieder in unserem Herzen wirkst und für uns da bist und wir uns voll darauf verlassen können, dass wir in deine Hände fallen können und du uns nie aufgeben wirst und wir immer bei dir sein können. Danke, dass du uns wieder Worte gegeben hast, auf die wir hören können und dass wir immer ein Werk haben, wo wir reinschauen können, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Danke, dass du uns hier jetzt zum Taufgottesdienst mitgenommen hast und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, vor deinem Angesicht zu sein und uns vor dir zu bezeugen und das öffentlich zu machen. Danke. Amen.
Amen.
Ja, ich danke dir, Herr Jesus Christus, für deine Gnade und Barmherzigkeit. Und ich bitte dich um Segen für die Taufe, dem ich dir treu nachfolge. Amen.
Amen.
Боже, спасибо за то, что ты дал нам возможность собраться, за то, что дал возможность провести это крещение, Господи. Спасибо за твою милость, спасибо за твою любовь. Аминь.
Amen.
Спасибо тебе, Господь, за то, что мы здесь. Я дякую тебе за этот день. О, я дякую, что ты покликал меня. И дякую тебе за все. Аминь.
Аминь. Unser Vater, ich danke dir für diese 5 Geschwister, die sich zu dir bekennen wollen. Ich danke dir dafür, dass du sie verlassen lassen hast und dass sie annehmen durften wie ein Kind dein Reich und dass ihnen jetzt nun das Reich Gottes offen steht, Herr. Danke dafür, für diesen großen Segen. Ich bitte dich für uns, Herr, dass wir auch unsere Häuser und unsere Äcker und unsere Nahrungsmittel und alles zur Verfügung stellen, Herr, damit das sichtbar wird, was du verheißen hast. Danke, dass wir Teilhaber daran sein dürfen. Vater, danke, dass du für uns sorgst. Amen.